L is for the way.
That's who you think it is. The Grimace mug. The Hello Kitty keychain. Barbie herself. For a limited time, your favorite McDonald's collectibles filled with memories and magic are now on collectible cups. Get one of six when you order a collector's meal at McDonald's with your choice of a Big Mac or 10-piece McNuggets. Come get your cup while you still can. And participate in McDonald's for a limited time while supplies last.
Woher kam dieser Wille zur Konformität in der Zeit? Also du hast ja gesagt so, ja, wenn das die Voraussetzung ist, dann mache ich es halt. Bei der Heute-Show hast du ja auch vorgeschriebene Texte performt und hast das hingenommen.
Na, die Heute-Show ist ein anderes, ist ein anderer Fall. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der Anstalt. Die Frage, warum hast du das mitgemacht? Weil ich zu dem Zeitpunkt noch Vertrauen hatte in die Redlichkeit der Fernsehmacher. Und weil ich dachte, okay, das ist, das müssen die so machen und die machen es nicht mit böser Absicht. Und vielleicht ist das für dich sogar gut, wenn du es mitmachst, weil dann die Menschen merken, dass du dich auch unterordnen kannst. So, das war so diffus der Gedanke, den ich hatte. Denn die Gefahr bestand, dass ich den Stempel des Unhandlichen bekam. Ja, dass Leute, Redaktionen sprechen sich ja schnell untereinander ab. Die handeln ja auch ganz oft ähnlich. Man sieht ja auch immer die gleichen Gäste in immer den gleichen Shows. Zum Beispiel bei Dieter Nuhr sieht man fast in jeder zweiten Sendung Lisa Eckhardt und wie heißt der Thorsten Sträter und ab und zu mal Andreas Rebers und Florian Schröder. Aber die Klientel, die Besetzung dieser Sendung ist reduziert auf immer die gleichen Leute. Und das spricht sich rum und immer die gleichen Leute tauchen dann auch bei den Mitternachtsspitzen auf. Ja, die tauchen dann auch bei der Anstalt irgendwann auf. Und ich dachte, okay, bevor sich jetzt irgendwie mein Ruf festigt, als der ist schwierig.
Ja,
machst du das einfach auch, um zu beweisen, dass du nicht schwierig bist. Und deswegen habe ich es gemacht. Es war ja jetzt auch politisch nicht so weit von mir weg, dass ich mich da verleugnet habe, sondern die Texte, die ich gesprochen habe, waren okay. Und das war auch bei der Heute-Show so. Bei der Heute-Show war es nur ein bisschen anders, weil Morten Kühne, der Chefautor der Heute-Show, der eigentlich alle Texte schreibt, einer der Autoren war, mit denen ich auch schon bei Broken Comedy zusammengearbeitet hatte. Also er war ein mir bekannter Kollege aus dem Umfeld der Sendung, die ich vorher schon gemacht hatte. Und deswegen fühlte ich mich da auch ein bisschen, ja, verpflichtet nicht, aber ich fühlte mich gut aufgehoben. Und auch die sonstige Staff, Rolf Meter, ein Regisseur, ein Niederländischer, ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Aber auch Oliver Welke und viele Kollegen, die in dieser Sendung waren, waren anfangs war ja auch Martin Sonneborn noch im Ensemble der Heute-Show, ein Ausweis dafür, dass die Heute-Show eine der intelligentesten, erfolgreichsten Satire- und Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens ist. Und dass es sich als Kabarettist, Comedian auf jeden Fall lohnt, nicht nur finanziell, so viel haben die nun auch wieder nicht bezahlt, aber für die Reichweite dort aufzutauchen, ohne dass man dabei irgendwie in Verdacht gerät, seine politische Integrität zu riskieren. Das hat sich aber schnell geändert und die Heute-Show ist ja spätestens bei Corona umgeschwenkt in ein regierungstreues Medium und hat angefangen, Propaganda zu betreiben. Und die polemischen Elemente, die immer schon in dieser Sendung waren, die mich massiv gestört haben, immer weiter auszubauen, bis es eigentlich immer klamaukhaftiger wurde und die Heute-Show als satirische Instanz für mich auch an Wert verloren hat. Aber das war nicht der Grund, weshalb ich aus der Heute-Show rausgegangen bin. Ich bin nämlich gar nicht rausgegangen, sondern ich bin rausgeworfen worden. Und das muss man auch dazu sagen. Also der Grund war, dass Kollegen, Kolleginnen gegen mich intrigiert haben und zu Georg Hirschberg gegangen sind und gesagt haben, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und das sind Kollegen, die man heute kennt, Kolleginnen, die bekannt sind, auch dafür, dass sie übrigens andere anschwärzen und manchmal mit T-Shirts auf roten Teppichen auftauchen. Und diese Kollegen haben es tatsächlich so weit gebracht und ich bin Ihnen heute aber dankbar dafür, dass ich irgendwann nicht mehr im Ensemble der Heute-Show war. Heute denke ich, okay, damit haben Sie mir eigentlich einen Gefallen getan.
War das wirklich ein offizieller Rausschmiss oder hast du einfach irgendwann nichts mehr gehört?
Und das war ein Rausschmiss.
Also die haben sich mit dir hingesetzt und gesagt, Folgendes, wir können dich nicht mehr hier einsetzen.
Ja, es gab ein Telefonat und da wurde gesagt, es gibt hier eine Fraktion von Leuten, die will nicht mit dir zusammenarbeiten und deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns von dir zu trennen.
Das ist auch, glaube ich, etwas, was noch öfter vielleicht auftauchen wird in diesem Gespräch. Kommen wir zu einer anderen Sache, die auch in dieser Zeit stattgefunden hat, mit einem gewissen Nachhall im Mainstream. Nämlich hast du dich ja auch in dieser Zeit, Mitte der 2010er Jahre, eingelassen in einer sehr großen öffentlichen Debatte um einen Menschen, den wir auch vorhin erwähnt haben, nämlich Jan Böhmermann. Mhm. Und hast dich für ihn in die Bresche auch geworfen im Zuge dieser Erdogan-Thematik und warst in Talkshows zu Gast, sehr prominent. Und hast dort eben ja, dich stark eingesetzt für ihn, auch in dieser Zeit, in der du auch in der Heute-Show warst. Was war das? Weil das hatte ja einiges an Konsequenzen.
Ich weiß gar nicht, ob ich da in der Heute-Show schon war oder ob das später kam. Das müsste man mal nachgucken. Ich glaube, ich kam später erst in die Heute-Show. Ich habe ja angefangen, dann irgendwann auch meine Arbeit zu verlagern und bin mehr und mehr in Talkshows gegangen. Das fing damit an, dass ich ganz am Anfang bei Sandra Maischberger war und auch da wieder eine Kettenreaktion passierte und ich mehr und mehr eingeladen wurde von unterschiedlichen Talkshows. Markus Lanz, bei dem ich dann mehrfach war.
Es gibt diese eine ganz tolle Lanz-Sendung, wo du praktisch die ganze Zeit so wie vor Gericht für diese Mein-Kampf-Lesung gegrillt wirst. Ja,
mit Heidi, die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heidi Simonis und ich glaube irgendeine andere Frau noch. Genau, und in dieser Zeit war ich sehr gern gesehener Talkshow-Gast und ich tat im Grunde genommen in den Talkshows nichts anderes als das, was ich auch in den Quatsch- und Comedy-Clubs gemacht hatte. Ich sprach einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und das fanden sehr viele Zuschauer sehr erfrischend und deswegen waren die Quoten auch dementsprechend gut. Bei Fernsehsendern werden ja immer Peaks gemessen, also du siehst immer eine Quotenkurve und du sahst eben oft, bei mir ging die Kurve immer hoch und das war Grund genug zu sagen, egal wie unangenehm der ist oder wie unangenehm die Mitdiskutanten das finden, lad den mal ein. Und dann war das eine Zeit, eine Phase, in der ich eben wirklich von Anne Will bis Hart aber fair bis Maybrit Illner in jeder Talkshow saß und gut und gerne auch mitdiskutiert habe bei Themen, die am Anfang mich noch interessiert haben und mich auch betrafen, also die Standardthemen Integration, Migration, Asylpolitik. Aber dann irgendwann, auch weil es mir immer egaler wurde und ich dachte, mir macht es jetzt einfach Spaß, auch mit Politikern zu sprechen, über andere Themen. Und da gab es dann einige herausragende Sendungen und Highlights, die mit Bernd Lucke zum Beispiel, wo Bernd Lucke sich um Kopf und Kragen redet, als es um die Verwendung des Wortes Entartung der parlamentarischen Demokratie geht. Oder eine Sendung mit Sigmar Gabriel, wo ich ihn zur Rede stelle und sage, also warum liefern Sie eigentlich Waffen an undemokratische Regime wie Saudi-Arabien? Und er darauf antwortet, ja, manchmal stehen wirtschaftliche Interessen auch vor Menschenrechten. Und das dann am nächsten Tag im Spiegel landet, weil das natürlich ein Eklat ist, wenn der damalige deutsche Außenminister so einen Satz so offen zugibt.
Da hätte der Spiegel dir eigentlich Honorar für zahlen müssen, ne?
Ja, theoretisch. Ja, aber es führte auch eben dazu, dass die Mitdiskutanten immer kritischer wurden, weil sie mich natürlich mittlerweile kannten und gesagt haben, wenn der kommt, kommen wir nicht. Weil es ist so, also das beste Beispiel war Heiko Maas, der irgendwie von mir komplett auseinandergenommen wurde, weil er als Justizminister behauptete, nichts von den Nazi-Demos in Köln gewusst zu haben. Und das war natürlich so unglaubwürdig, dass ich in der Show Vollgas gegeben habe und gleichzeitig aber auch Maybrit Illner einen verpasst habe, indem ich gesagt habe, ihr fördert diesen ganzen Spuk hier mit, indem ihr darüber berichtet, als wäre das nie passiert oder es wäre passiert oder als würde nur das passieren. Und da war klar, also das ist auch wieder eine Sache, die ist begrenzt und da werde ich auch irgendwann nicht mehr eingeladen. Ich habe aber relativ lange überlebt und gleichzeitig war ich auch immer mehr Gast in anderen Sendungen, also in irgendwelchen Boulevard-Sendungen. Ich war bei Pierre M. Krause, der ja diese Late Night auf SWR hatte. Ich war bei Klaas, der damals noch bei MTV war. Und das war alles noch so Teil des Anarchismus, den ich verkörpert habe. Ich habe ja auch eine eigene Kolumne später gehabt bei MTV Home.
Ja, ne? Aufzeichnungen aus dem Keller noch.
Genau, weil Klaas und ich sehr gut oder befreundet waren und Klaas einfach auch seine Hood, seine Bros mit in diese Sendung holen wollte, bevor er dann zu Pro7 gegangen ist und immer kommerzieller wurde. Aber das ist dann ein anderes Thema, über das wir später sprechen können. Naja, und in diesem Zeit Zeitraum bekam Jan auch seine Sendung, zunächst auf ZDF Neo, das ZDF-Magazin Royal, und da war ich dann auch zu Gast und dann später im Hauptprogramm, was immer sein großer Traum war, das ZDF-Magazin, und er lud mich dann eines Tages dazu ein. Und nach der Sendung oder sogar vor der Sendung trafen wir uns in seiner Umkleide und er sagte, du, ich habe eine Frage, ich habe was vor, ich habe nämlich ein Gedicht geschrieben, ein Erdogan-Gedicht, und was meinst du, kann man das machen? Ist das für Türken irgendwie verständlich oder was würdest du mir empfehlen? Und da habe ich gesagt, also pass auf, ich mische mich nicht in deine Arbeit ein, aber ich sag dir eins, ich würde es nicht machen, weil Türken verstehen keine Ironie. Und wenn die sauer sind, dann hast du richtig ein Problem. Naja, und dann vergingen ein, zwei Tage oder eine Woche, und eine Woche später hatte ich dann eine Nachricht auf Band von Jan, der vollkommen aufgelöst war und sagte, du, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Mist gebaut, dieses Gedicht, wir veröffentlichen das, das kommt morgen, wir können das nicht mehr zurückhalten und kannst du mir bitte helfen? Sonntag ist Anne Will und die haben mich eingeladen, aber ich möchte da nicht hingehen, kannst du da nicht hingehen? Und er war ja wirklich in einer Ausnahmesituation, die ganze Welt sprach ja dann in den folgenden Tagen über ihn, er war verschollen, ich weiß nicht, wo er war, New York, keine Ahnung, irgendwo, und war ja regelrecht paranoid, also er hat auch Dinge gepostet auf Twitter, die vollkommen seltsam waren, sich irgendwie im Badezimmer fotografiert, an Peter Altmaier eine Nachricht geschickt, an Kai Diekmann, an I don't know, also er war irgendwie aus der Fassung. Und ich habe dann natürlich überlegt, ob ich das mache, weil mich da in die Schusslinie zu werfen vor meinen eigenen Landsleuten, die da sehr empfindlich sind, ist nicht ungefährlich, aber ich war ja irgendwie geschult durch die Mein Kampf-Lesung und dachte, komm, ich gehe da hin.
Aber warum hast du das überhaupt für ihn gemacht? Es ist also so, ihr kanntet euch ja vorher schon. Würdest du sagen, ihr wart befreundet? Weil das ist ja schon ein großer Dienst, den du
da. Also eine richtige Freundschaft war das jetzt nicht. Wir waren nie befreundet, aber wir waren Kollegen und ich habe Jan sehr geschätzt, weil er sich mir gegenüber immer unglaublich freundlich und zuvorkommend verhalten hat und ich doch das Gefühl hatte, dass wir eine gemeinsame Wellenlänge haben. Und das drückte sich in unterschiedlichen Dingen aus und nicht zuletzt auch darin, dass er meine Jubiläumsshow moderiert hat, zusammen mit Klaas. Also das war ja für mich eine große Ehre, dass diese beiden aufstrebenden jungen Künstler, beide waren noch nicht da, wo sie heute sind, meine Jubiläumsshow moderieren und mir da die Ehre erweisen. Und deswegen fühlte ich mich nicht nur verpflichtet, sondern ich fand, es war auch ein Zeichen von Loyalität und nennen wir es jetzt auch freundschaftlichem Dienst, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das. Und dann bin ich zu Anne Will gegangen und da war Fatih Singal, ein Rechtsanwalt, der damals noch AKP-nah war. Es waren viele AKP-Hänger dort, es war Boris Pistorius da, der jetzt ja Verteidigungsminister ist und damals, ich glaube, irgendwie in Niedersachsen irgendein Minister war, und ich weiß nicht, wer sonst noch da war. Und ich habe da wirklich, und Thierse war auch noch da, der ehemalige Bundestagspräsident. Und ich habe da mein Bestes gegeben und versucht, eben die Kunstfreiheit zu verteidigen. Ich habe aus meiner Sicht auch recht schlüssig argumentiert und habe es geschafft, für diesen Moment jedenfalls Jan aus der Schusslinie zu ziehen und mich selber in die Schusslinie zu stellen, wohlweislich dessen, dass ich eigentlich nichts zu befürchten hatte. Denn ich habe weder Erdogan beleidigt, noch habe ich verteidigt, dass dieses Gedicht gesagt und gemacht wurde, sondern ich habe über die Kunstfreiheit gesprochen und darüber, dass das Verständnis über Satire und Kunst in unserer Welt jedenfalls ein anderes ist als das in anderen Welten und dann, dass man dafür Verständnis haben muss und das auch nicht mit zweierlei Maß gemessen werden darf. Nämlich, dass man einerseits sagt, guck mal, die Moslems haben ja gar keinen Humor, kaum macht jemand ein satirisches Gedicht, da gehen sie an die Decke, aber macht mal einen Song über die Kirche oder thematisier mal, heutzutage übrigens in der Zeit von Cancel Culture, kannst du ja alles thematisieren und die Leute gehen an die Decke, dann hast du genau die gleiche Reaktion. Naja, und das war okay, das ist gut gegangen, und dann war es aber so, dass ich von Jan gar nichts mehr gehört habe. Also der war wie vom Erdboden verschluckt und ich dachte so, okay, das ist aber irgendwie komisch. Normalerweise, also ich hätte mich bedankt und hätte gesagt, hey, danke, wir hatten die letzten SMS-Nachrichten noch am Abend ausgetauscht, vor der Sendung, als er mir noch so, ja, nicht Anweisungen gegeben hat, aber irgendwie mich angespornt hat, hey, cool und gib Gas und mach so. Und danach war weg. Und ich dachte so, Moment mal, also das ist ja wirklich komisch. Also warum sagt er nicht mal Danke? Und erst Wochen später rief sein Produzent, damals Philipp Käsbohrer, bei mir an und sagte, ey, ich wollte mich noch mal bedanken bei dir dafür, dass du zu Anne Will gegangen bist und für Jan in die Bresche gesprungen bist. Das war echt großartig. Und ich dachte so, warum ruft mich jetzt Philipp an? Finde ich zwar toll, aber warum sagt der mir das nicht? Und dann verging wieder eine lange Zeit und ich hatte das auch schon fast wieder vergessen und war jetzt auch nicht wirklich sauer. Ich war eher konsterniert und irritiert. Da gab es wieder einen Anlass und das war die Behauptung von Oliver Polak, dass Jan sich auf meinem Bühnenjubiläum antisemitisch geäußert hätte. Und wieder kam eine Nachricht von Jan, ey, ich habe hier die Kacke am Dampfen, Polak macht mir Vorwürfe, kannst du mir irgendwie helfen? Du warst doch mit dabei und ich bin doch kein Antisemit.
Die Vorwürfe galten ja dir teilweise auch.
Ja, wobei ja, wie gesagt eben und erzählt, das Motto offen und klar war, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung und Oliver ja auch bei der Konzeption dieses Sketches mitgewirkt hat. Was ich nicht wusste, war, dass es Backstage-Material gab, auf dem Jan sich auch über Oliver lustig gemacht hat. Und das hat ja Julian Reichelt dann aufgenommen in seiner Sendung und gezeigt, dass er dann mit dem Finger auf Oliver zeigt, Jan, und Jude, also so andeutet mit der Lippenbewegung. Das war nicht abgesprochen und das hätte auch durchaus der Punkt sein können, auf den sich Oliver bezog. Aber das war ja nicht der Punkt. Oliver behauptete ja in seinem Buch, dass er sich während des Stand-ups diskriminiert gefühlt hat und damit ein schlechtes Gefühl hatte. Und das stimmt schlicht und einfach nicht. Oliver hat mit uns danach gefeiert. Und Oliver ist der Letzte, der sich von solchen Witzen angegriffen fühlt. Im Gegenteil, er ist der Erste, der noch schlimmere Witze macht. Und deswegen waren wir total konsterniert, sind aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, was ist denn das? Und ich habe gesagt, okay, Jan, obwohl ich natürlich diese Erfahrung gemacht habe, ich mache Folgendes, ich schreibe auf meiner Website einen Artikel über die Hintergründe dieser Sache und ich hoffe, dass das in irgendeiner Form öffentlich wahrgenommen wird, denn das, was Oliver da macht, ist ungerecht. Es ist eigentlich nur Public Relations für sein Buch. Es ist eine Werbeaktion auf Schultern eines ganz wichtigen Themas und zulasten deiner Integrität. Und das wollte ich in Schutz nehmen. Und ich habe dann diesen Artikel geschrieben und tatsächlich ist es dann nicht aufgeflogen, aber es wurden sehr kritische Fragen gestellt. Oliver war danach bei Dunja Hayali, die ihn, ja, wie ich finde, bloßgestellt hat und klar machte auch, dass diese Aktion einfach nur ein Schuss in den Ofen war. Und danach ist das auch verschwunden. Aber wieder war es so, dass kein Anruf danach kam und nicht ein Wort des Dankes oder hey, cool, dass du mir geholfen hast, sondern wieder war es so, Jan war verschwunden. Und ich habe eigentlich seitdem mit ihm, glaube nur einmal noch Kontakt gehabt und das war's. Und ich finde das einfach menschlich nicht in Ordnung. Ich habe gar nichts gegen diesen Menschen. Ich kenne ihn nicht gut genug. Aber das, was ich mit ihm erlebt habe, war für mich eben eine der vielen, vielen, vielen Enttäuschungen, von denen ich erzählt habe, die ich mit Kollegen erlebt habe und die mich dazu gebracht haben, zu sagen, heute, ich vertraue niemandem in dieser Branche.
Diese Enttäuschungen sind ja wirklich ein Thema, das sich wiederholt. Denn auch Oliver Polak zum Beispiel, der ja diese Vorwürfe in seinem Buch auch teilweise gegen dich erhoben hat, ist ja auch jemand, der enorm eigentlich von deiner Unterstützung am Anfang seiner Karriere profitiert hat.
Würde ich jetzt nicht enorm sagen, aber ein bisschen. Wir waren ja befreundet und haben zusammengearbeitet. Oliver saß mit mir am Küchentisch und wir haben über seine Texte gesprochen und sie zusammen auch korrigiert, verändert, konzipiert. Aber es war ja nicht Oliver, der das in dem Buch gemacht hat, sondern es war Stefan Niggemeier, der das offengelegt hat. Es war ja so, dass in dem Buch keine Namen genannt wurden und dann ein Artikel kam von Stefan Niggemeier, der irgendwie einen Narren an mir gefressen zu haben scheint, der dann gesagt hat, übrigens, die Leute, die dort gemeint sind, die kennen wir alle. Das sind Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf und Serdar Somuncu. Und damit trug sich nicht nur die Fehde zwischen Niggemeier und mir auf eine neue Ebene, sondern auch die zwischen Oliver Polak, Jan Böhmermann, mir und Klaas Häufer-Umlauf war so eher ein Nebenspieler, Darsteller auch. Und das war von vielen Seiten unfair. Also von Niggemeier sowieso. Das ist, finde ich, sowieso ein Thema für sich, was Niggemeier da veranstaltet hat, gerade auch in Bezug auf meine Stand-Ups oder auf meine Präsenz in irgendwelchen Talkshows. Das war übrigens auch persönlich motiviert, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Dahinter steckte nichts anderes als Sascha Lobo und sein misslungener Auftritt in der Sendung 4 gewinnt, die damals von Friedrich Küppersbusch produziert wurde. Und der Versuch, sich an mir zu rächen, aber es nicht selbst zu machen, sondern es machen zu lassen von einem Handlanger. Und da hat sich Stefan Niggemeier instrumentalisieren lassen mit mit einem der billigsten Vorwürfe, die er mir machen konnte. Denn in allen meinen Stand-Ups gibt's immer Anlass, mir irgendwas vorzuwerfen. Und dass ich homophob sei, das war ja nun jetzt keine große Überraschung. Aber dass er als schwuler Mann mir das vorwirft, wohl Grund genug für seine Klientel, mich massiv zu beschimpfen und übrigens auch auf rassistische Art und Weise zu beschimpfen.
Wer als schwuler Mann?
Niggemeier.
Niggemeier ist schwul.
Gehe ich mal von aus.
dieser Disput mit Polak wird dir ja nicht nur eine öffentliche Fehde mit Niggemeier eintreiben, beziehungsweise die Weiterführung dieser öffentlichen Fehde, sondern auch mit einem anderen heute ziemlich prominenten Menschen, nämlich Micky Beisenherz, der ja auch an sehr vielen Stellen kommentiert hat, was du tust. Meistens ohne direkte Namennennung, meistens ja, auf eine etwas, ja, dadurch auch hinterlistige Weise, nämlich auf eine Weise, wo er sich möglichst wenig angreifbar macht und auch auf eine Weise, wo er dann teilweise andere Leute noch mit hineinzieht. Hast du den Beisenherz jemals eigentlich kennengelernt?
Ich habe ihn zweimal gesehen oder dreimal, weil Beisenherz auch im Umfeld der Heute-Show auftauchte. Und ich habe im Grunde genommen nie was mit ihm zu tun gehabt. Ich habe 2-3 Mal ein paar Worte mit ihm gewechselt. Der Grund ist auch da sehr klar und aber nicht in der Öffentlichkeit besprochen worden. Oliver war eifersüchtig auf mich. Und das lag daran, dass ich ein Verhältnis hatte mit jemandem und das passte Oliver nicht. Und deswegen hat er da sehr wütend reagiert in einer Zeit, in der ich, in der wir sehr viel Kontakt hatten und ich auch sehr verzweifelt war aufgrund meiner Trennungssituation und dieser Krise, in die ich gefallen war. Ich war wirklich in einer schweren Lebenskrise und Oliver hat mir da sehr geholfen und stand mir da auch wirklich sehr zur Seite. Und ich glaube, er hat das als eine Form von Undankbarkeit oder Verrat empfunden. Und ich habe das anders gesehen und darüber hinaus hat sich dieser Konflikt dann in die Öffentlichkeit verlagert und ist von Leuten, die sowieso Vorbehalte gegen mich hatten, weil sie eifersüchtig waren oder weil sie mich nicht mochten, dann weitergetragen worden. Und Micky Beisenherz war einer im Umfeld, der ja auch mit Oliver befreundet ist, der das dankbar angenommen hat. Für den entsprach ich genau dem Bild, was er von mir haben wollte, nämlich ein Querulant zu sein, ein unangenehmer, selbstverliebter Narzisst zu sein, jemand zu sein, der über Leichen geht für seine eigenen Erfolge und jemand, der andere auch vor den Bus schubst, wenn es nötig ist. Und deswegen hat er dann auch angefangen, öffentlich bei jeder Gelegenheit gegen mich zu schießen. Und ich konnte das entweder nur ertragen oder in einer Form, die zweideutig war, wiedergeben, weil es mir auch unangenehm war, diese persönlichen Dinge auszusprechen oder in der Öffentlichkeit zu besprechen. Heute ist das anders. Ich habe heute das Gefühl, dass das sogar ein Fehler war, dass ich nicht in dem Moment sofort gesagt habe, ey, es gibt da einen anderen Grund. Die tun nur so, als wäre das der Grund, den die nennen. In Wirklichkeit ist das ein persönliches Ding, was die eigentlich mit mir klären müssten, aber sie klären es über die Öffentlichkeit. Und deswegen auch jetzt, wenn ich darüber spreche, habe ich weniger Hemmungen als noch vor ein paar Jahren, obwohl es mir irgendwie auch unangenehm ist, das zu sagen, weil ich glaube, das ist der erforderliche zweite Teil, den man sehen muss, um ein gerechtes Urteil darüber fällen zu können.
Auf jeden Fall, insbesondere wenn wir dann noch auf andere Themen, die im Moment noch in der Zukunft liegen, sprechen. Eine andere Sache, die sich ebenfalls in dieser Zeit ereignet hatte. Ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es eine Zäsur gab nach dieser H2 Universe Tour. Du warst in vielen dieser Sendungen, in denen du vorher warst, dann nicht mehr so viel zu sehen und hast dann stattdessen ein bisschen bei Tele5 gearbeitet und hast da Kleinigkeiten gemacht. Das ist, glaube ich, noch etwas, worüber wir sprechen sollten, denn Kai Blasberg ist ja eine Figur, die eben nicht so eine Enttäuschung war, sondern das war ja eigentlich eine sehr goldene Zeit, die ihr gemeinsam hattet.
Ja, aber wir müssen dann auch tatsächlich nochmal vorher ansetzen. Also es gab in der Zeit, also zunächst einmal tauchte ja Friedrich Küppersbusch irgendwann auf für das Format 4 gewinnt auf NTV. Küppersbusch und ich, wir kannten uns entfernt über den WDR, wo ja Küppersbusch auch lange Jahre tätig war. Und wir haben uns dann nochmal kennengelernt für 4 gewinnt und es war am Anfang recht neutral zwischen uns beiden.
4 gewinnt war eine Talkshow.
Eine Panelshow, in der es keinen Moderator gab, sondern nur eine Stimme aus dem Off Themen vorgegeben hat und dann das Panel über diese Themen in ironischer Weise sprechen sollte. Ironisch oder auch nicht, aber es waren Kabarettisten eingeladen, zum Beispiel auch Jan Fleischhauer, Journalisten, Sascha Lobo, Kolumnisten, ich war dabei. Also es waren diverse Leute dabei, die immer wieder auftauchten und es gab so eine gewisse ironische Note, einen Unterton, der in diesen Gesprächen immer mitschwang. Und da haben Küppersbusch und ich uns nochmal getroffen und eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und das war auch ganz okay und mehr oder weniger erfolgreich. Und dann ging das irgendwann zu Ende. Infolgedessen war ich aber in einer schweren Lebenskrise. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich hatte wieder mal eine Trennung. Und diese Trennung war sehr unangenehm. Die hatte auch was damit zu tun, dass, so wie ich das eben gesagt habe, diese äußere Welt sehr stark in mein Privatleben eingedrungen ist und die Interessen anderer Leute plötzlich unser Privatleben zerstört und angegriffen und kaputt gemacht haben. Also da waren dann plötzlich Produktionsfirmen oder Produzenten, die taktiert haben, die versucht haben, irgendwie eine Situation aufzubauen, in der ihnen bestimmte Dinge zugunsten kamen und mir schaden konnten. Und ich war sehr verunsichert. Ich hatte gar keinen Halt, weil ich auch nicht mehr wusste, wem ich wirklich vertrauen kann. Und dann kam eben diese Trennung, die auch mit einem Betrug einherging, der lange Monate passieren konnte, ohne dass ich davon wusste. Und ich war einfach komplett broke. Also heute würde man sagen, ich war broke, ich war down, es war gar nichts mehr für mich da. Ich hätte mich am liebsten umgebracht. Ich wäre am liebsten in die Klapsmühle gegangen und hätte Antidepressiva genommen. Und in diesem Zustand versuchte ich mich irgendwie aufzurappeln und mich nochmal irgendwie hochzuziehen an mein Programm. Aber ich merkte, das war die schwierigste Tour meines ganzen Lebens. Es war 2015, 2016, dass mir die Kraft nicht mehr reicht. Und ich auf die Bühne gehe und eigentlich permanent vor einem Zusammenbruch stehe. Und so war es auch. Also ich war vor den Vorstellungen und das war für mein Team unglaublich schwierig. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Menschen mich da auch gehalten haben. Ich war wie ein Toter. Ich lag auf der Pritsche und ich habe nichts angerührt, das Catering nicht, gar nichts, nichts getrunken und war abgemagert. Und dann kam der Gong, es war 7:55 und ich wurde auf die Bühne geschoben. Und dann habe ich wie so ein Zirkustier in Trance einfach mein Programm abgespult. Und auch alles, was so da war, so ganz diffus, verschwommen, wie durch einen Schleier wahrgenommen. Der Jubel der Menschen, der immer paradoxer wurde zu meinem eigenen Gefühl, diese überbordende Euphorie, die Erwartungshaltung, was immer weiter weg war von dem, wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Ich war komplett mit mir beschäftigt und ich wollte eigentlich nur zurück in das Tal der Tränen. Ich wollte nicht den Applaus, den Erfolg, den Jubel, sondern ich wollte in Ruhe gelassen werden.
Und weißt du was? Ich finde, das merkt man, wenn man sich diese Live-DVD von damals anschaut.
Das weiß ich nicht. Welche meinst du? Du meinst die, wo ich am Kreuz hänge?
Ja.
Na, das war schon eine andere euphorische Zwischenphase, in der es mir eigentlich ganz gut ging wieder. Aber ich war noch lädiert, so würde ich sagen.
Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es immer wieder im Laufe dieses Abends Momente gab, wo du dich eher von der Anwesenheit von den Leuten gestört gefühlt hast.
Nein, das war ja das Paradoxe, dass gerade diese Intensität in meinem Spiel für die Menschen immer deutlicher spürbar wurde und sie irgendwie ahnten, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war und sie ja fast schon Mitleid mit mir hatten. Also ich bin ja oft auf der Bühne dann auch in Tränen ausgebrochen oder konnte mich nicht mehr zurückhalten und meine Emotionen kamen einfach hervor. Und die Menschen haben das umso mehr angenommen, statt mich abzulehnen, und haben mich eigentlich symbolisch in den Arm genommen und gesagt, ey, wir geben dir Kraft, wir sind hier, wir sind das, worauf du dich jetzt noch verlassen kannst. Und ich habe mich dem auch überlassen und habe das auch in dem Moment genossen und es hat mir auch Kraft gegeben. Aber so wie eine Kontraktion und eine Extraktion gegensätzliche Bewegungen sind, war das eben auch nach den Vorstellungen so, als würde ein gespanntes Gummi wieder zusammenflutschen, entschuldige, und die gesamte Spannung, die ich hatte und die gesamte Kraft, die ich gewinnen konnte, verschwand in einer großen Grube von Trauer, von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Also dieses Gefühl, so du wärst in diesem Moment lieber nicht auf der Bühne, sondern wärst lieber mit dir selbst beschäftigt. Das trägt sich da manchmal so ein bisschen durch. Wie kommt dann diese Tele5-Geschichte dazu?
Die kam später. Also ich war zu dieser Zeit, das war ungefähr 1,5 Jahre lang. Also es begann mit dem Betrug, den ich spürte, weil mein gesamtes Umfeld davon wusste und nur ich nicht. Und dauerte erstmal wirklich ein ganzes halbes Jahr, bis es offensichtlich und offenbar wurde. Und dann dauerte es 1 bis 2 Jahre, bis ich das verdaut hatte. Das war eine Zeit, in der ich eben auch spielen musste. Ich war auf Tour und musste eben verbergen vor den Zuschauern, wie es mir innerlich ging. Und ich hatte keine Möglichkeit, das zu verbergen, weil mir die Kraft fehlte. Und gleichzeitig war es so, dass ich mit Friedrich dann auch mehr Kontakt wieder bekam und Friedrich an der Idee arbeitete, eine Sendung für NTV zu konzipieren. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, mich irgendwie rauszuziehen oder irgendwie auf eine neue Ebene zu kommen und voller Vorfreude und Euphorie Friedrich zugesagt habe, diese Sendung auf NTV zu machen. Und dann trafen wir uns und ich war ja nach dem Tod von Uli verwaist. Also ich hatte ja keinen Kollegen, Freund, Partner, Kreativmenschen mehr neben mir, dem ich vertrauen konnte. Und Friedrich war plötzlich wie ein Ersatz dafür, obwohl Friedrich kein Ersatz ist. Dafür ist er viel zu viel er selbst. Aber für mich in diesem Moment war er wie ein Ersatz, wie ein Erlöser, ein Retter aus einer ganz dunklen Depression, in der ich steckte. Und dann haben wir uns getroffen und auf eine ähnliche Art und Weise eigentlich, wie ich das mit Uli damals gemacht habe, rumgesponnen. Und ich habe gesagt, du, ich will eine Sendung haben, die eine Mischung sein muss aus Wir sind Kaiser. Das ist ein österreichisches Format, wo ein sehr bekannter Schauspieler den österreichischen Kaiser spielt, der eine Audienz hält und Gäste kommen zu ihm, die sich irgendwie ganz unterwürfig verhalten und er macht die zur Sau. Und so ein unterschiedliches Ding aus eben Wir sind Kaiser und einer anderen Sendung, in der auch Leute auf eine ironische Art und Weise runtergemacht werden und ein bisschen Schlingensief auch noch dabei. Also dieses U3000 unberechenbare Ding aus der U-Bahn, der geht raus, der weint, der schubst Leute vor den Bus, der steckt sich eine Karotte in den Arsch, also all das. Und dann hat Friedrich gesagt, ja, aber das ist NTV, das können wir nicht machen, wir müssen da eine Talkshow machen. Und ich habe gesagt, ich will das machen, das ist geil, ich glaube, das wird ein totaler Erfolg werden.
Und das war so Munju.
Genau, und dann hat Friedrich Leute besorgt, Gäste, seriöse Gäste, und wir hatten wirklich ein Bunch of serious Guests.
Ja.
Also angefangen von Roland Tichy bis Kevin Kühnert, wir hatten Bushido, wir hatten Marcel Reif, wir hatten Stefan Lars Brandner. Klingbeil, Stefan Brandner, wir hatten die Crème de la Crème der Politelite bei uns sitzen.
Aber es war eine Talkshow, die keine war, sondern eher ein Theaterstück, das eine Talkshow spielte.
Es war eine Dekonstruktion der Talkshows und ich hatte ja aufgrund meiner realen Erfahrung in Talkshows nun schon ein bisschen Einblick in die Funktionsweise auch der Gäste. Also ich wusste, das hat Friedrich mal gesagt, Talkshows sind immer wie Kasperle-Theater. Da ist einer das böse Krokodil, einer ist der Polizist und einer ist Kasperle. Und ich war ja Kasperle-Theater erfahren, ja, weil ich auch alle Rollen selbst gespielt habe damals. Und mir war klar, wenn wir eine Talkshow machen, dann muss das in diese Richtung gehen. Es muss das Entertainment haben, das eine Talkshow hat. Es muss eine Ernsthaftigkeit haben. Es muss investigativ sein und es muss vollkommen unberechenbar sein. Verrückt muss es sein. Naja, und das wurde im ersten Jahr erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Und die Leute haben gesagt, was ist das für ein schräges Ding? NTV zwischen Hitler- und Tierdokus. Meine Zuschauer haben total gefremdelt damit, haben gesagt, du Arschloch hast über RTL und die Bild-Zeitung hergezogen und jetzt bist du bei einem Ableger davon, bei NTV. Und irgendwann kippte das aber. Und wir hatten großes Glück, dass Hans Demmel, der Senderchef von NTV, die Ausdauer und die Hartnäckigkeit hatte, uns auch gegen den Rat seiner Mitarbeiter immer wieder durchzuprügeln und zu sagen, die müssen eine Chance haben, das ist die Sendung. Und dann hat er uns sogar einen größeren Etat bewilligt, wir haben bessere Gäste bekommen und irgendwann hatten wir die dreifache Senderdurchschnittsquote. Also der Sender hatte 0,7 und wir hatten, glaube ich, zu Hochzeiten dann mal 2,1, was irre war. Also für NTV war das irre und dann wurden wir noch nominiert für den Fernsehpreis, für den Grimme-Preis und haben auch noch zweimal den Quotenmeter-Zuschauerpreis gewonnen. Also wir waren mit unserer Idee da angekommen, wo wir hin wollten, nämlich eine total verrückte Talkshow in einem Sender zu machen, der gar keinen Platz hatte für sowas.
Das Schöne war ja nicht nur der Aufbau der Sendung, es gab immer einen Stuhl am Tisch, der frei war.
Genau.
Es war auch so, dass einfach die Zusammensetzung der Gäste,
ja,
die innerhalb einer Sendung da waren,
ja, ja,
ja, absolut wahnwitzig,
ja,
war.
Ja.
Also es gab diese eine Sendung irgendwie über die Debattenkultur,
ja,
und da war unter anderem dann zu Gast Leslie Mandoki. Wer war noch da?
Wärmli, so eine Schweizer Frauenrechtlerin oder das, ja, Gegenteil.
War nicht Sandra Maischberger auch noch da?
Das war eine legendäre Sendung, Sandra Maischberger, Nikolaus Blome und Dieter Dehm. Die war legendär. Und zwar haben wir am Anfang Folgendes gemacht. Weil wir wollten ja im Schlingensiefschen Stil agieren. Ich habe gesagt, pass auf, wir müssen das Publikum anweisen, falsch zu applaudieren. Ja, also nicht durchgehend, sondern abgebrochen zu applaudieren und auch nicht auf Pointen zu reagieren, sondern zusammenhanglos einfach zwischendurch. Und bevor die Sendung losging, kam ein Anruf des Managements von Dieter Dehm. der verlangt hat, dass wir ein Gedicht, dass wir ihn ein Gedicht von Bertolt Brecht vortragen lassen. Ein irgendwie ellenlanges Gedicht über wie viele Zeilen auch immer. Und die Redaktion hat verzweifelt gesagt, du, was sollen wir machen? Ich habe gesagt, das ist super cool, machen wir. Und dann haben wir die eingeladen. Was wir denen aber nicht gesagt haben, war, dass wir in der Mitte der Sendung einen Stromausfall inszeniert haben. Also erstmal dieses falsch klatschende Publikum, was Nikolaus Blome und Sandra Maischberger total irritiert hat, ja, weil die nie wussten, warum klatschen die und wann klatschen die, wie lang klatschen die.
Man muss dazu noch sagen, so dass du gesagt hast, so, ja, Dieter Dehm hat dieses Gedicht vortragen, war ja auch schon eine Taktik.
Ja, das war eine Taktik, weil wir wollten ihn ins offene Messer rennen lassen. Und dann kam der Zeitpunkt, an dem diese komplette Sendung eskalierte. Ich habe das natürlich auch provoziert, indem es gab immer einen Gast, den ich so ein bisschen in die Mangel genommen habe. Das hat übrigens heute Markus Lanz auch von mir übernommen. Und dieser Gast sollte an diesem Tag Nikolaus Blome sein. Und Nikolaus Blome, der da noch für die Bild-Zeitung gearbeitet hat, hat behauptet auf meine Frage hin, macht die Bild-Zeitung Politik? Nein, die Bild-Zeitung macht keine Politik. Und dann habe ich gefragt, ja, aber was war denn mit Christian Wulff? Den habt ihr doch abgesägt. Und dann hat er gesagt, wortwörtlich, Christian Wulff war einfach der falsche Bundespräsident. Und hat ganz jovial gelacht. Dann hat Sandra Maischberger sich zu ihm gebeugt und hat gesagt, Moment mal, die Bild-Zeitung bestimmt, wer der richtige Bundespräsident ist. Und dann zitterte nur die Oberlippe von Nikolaus Blome und ich wusste, okay, das gibt eine Racheaktion. Gleichzeitig fing aber Dieter Dehm an, das Gedicht zu rezitieren, ohne Anlass. Und dann ging der Strom aus und Dieter Dehm sprach aber im Dunkeln weiter. Ja? Ich hatte eine Maclite in meinem Schreibtisch, also wo sich auch jeder hätte wundern müssen, warum hat er eine Maclite im Schreibtisch, der wird also gewusst haben davon. Sandra Maischberger hat sturmartig das Studio verlassen, weil sie Angst hatte, dass sie im Arbeitslicht, wenn das wieder angehen würde, ungeschminkt ganz schlecht aussehen würde. Also es hatte rein narzisstische Gründe und sie stand im Flur und war außer sich. Blome saß am Tisch, wusste gar nicht, was passiert und Dehm zitierte weiter das Brecht-Gedicht. Und ich bin mit der Maclite nach vorne, habe gesagt, Friedrich, was ist denn hier los? Friedrich war, das hatten wir von Viel Gewinnt adaptiert, die Stimme im Off. Und ich habe gesagt, er hat gesagt, du, keine Ahnung, wir haben Stromausfall, mach einfach weiter. Er
war so eine Mischung aus Stimme aus dem Off, so stiller Kommentator, also so Mystery Science Theater und Gott.
Wie so eine Regiestimme, aber für uns, wir haben ihn auch immer Gott genannt. Also ja, es war auch mein Gespräch mit Gott. Er hat mich dann auch immer zitiert zu diesem Punkt, um mit mir über die Sendung zu sprechen, während die Sendung noch lief und man im Hintergrund die Gäste sitzen sah. Naja, und das war eine legendäre Sendung. Also wir haben da richtig Anarchismus gemacht. Und trotzdem war es, glaube ich, für Nikolaus Blome und für Sandra Maischberger eine verstörende Erfahrung. Ja. Es gibt eine Sendung, da war Wladimir Kaminer zu Gast und du hörst ihn am Schlussapplaus, wie er zu irgendjemandem sagt, was für eine bekloppte Sendung. Und so war es halt auch.
Diese Leslie Manduki-Geschichte ist alles wirklich der Highlight dieser Sendung.
Du, Leslie Manduki hatte wiederum vorher gesagt, wir würden gerne einen Trailer für einen Film zeigen, ja, und wir wollen nicht über Genghis Khan reden.
Genau.
Und du hast natürlich, wie bei Dieter Dehm, gesagt, ja, machen wir.
Finde ich super, habe ich gesagt. Lad ihn ein.
Und dann kam er, und was machtest du? Du hast natürlich nur über Genghis Khan
gesprochen. Naja, Leslie Manduki war die Maus im Terrarium, im Schlangenbecken. Und das war uns von Anfang an klar, wenn jemand so dreist Forderungen stellt. Er ist befreundet gewesen mit Hans Demmel, deswegen hatten wir gegenüber Hans Demmel auch ein sehr schlechtes Gewissen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und die Forderungen, die er stellte, waren eben ein 7-minütiger Einspielfilm über seine glorreiche Karriere mit Genghis Khan.
In einer, ich glaube, halbstündigen Sendung.
Oder? Ja, und gleichzeitig aber auch das Verbot des Wortes Genghis Khan. Also ich durfte in der Sendung laut Anweisung von ihm nicht Genghis Khan sagen. Und natürlich war die erste Frage an Leslie Manduki, du als Mitbegründer von Genghis Khan, wie siehst du das eigentlich? Und hätten wir einen Zähler gehabt, der bling, 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 bling mitgezählt hätte, wären wir, glaube ich, auf 80 Mal Genghis Khan gekommen. Und irgendwann, als dann diese Gottesstimme wieder reinkam, wir haben das auch fingiert, dass Friedrich dann für Leslie Manduki die Partei ergreift und sagt, Serda, wir hatten abgesprochen, dass du es nicht sagst, komm mal bitte nach vorne, denkt Leslie Manduki, dass wir nicht mehr auf Sendung sind. obwohl die Sendung aufgezeichnet wird und live on tape ist.
Ja, also du fragst ihn an einer Stelle, wie hat sich die Diskussionskultur seit Genghis Khan verändert? An der Stelle macht Friedrich Küppersbusch sein Mikro an und spricht in den Saal, Serdar, jetzt ist mal gut. Und Leslie Manduki denkt nicht, dass das ein inszenierter Zwischenfall ist, sondern er denkt, es ist eine wirkliche Sendeunterbrechung.
Genau, und Friedrich würde ihn in Schutz nehmen. Aber die Frage stelle ich übrigens anders. Ich sage, Leslie, glaubst du, dass sich die Diskussionskultur der letzten Jahre verändert hat? Pause, seit Genghis Khan. Und dann lache ich auch noch so ein bisschen. Und dann sagt Friedrich, okay, Serdar, das ist jetzt genug. Und Leslie Manduki denkt, okay, die haben die Sendung unterbrochen, weil der hat wirklich nicht die Absprachen eingehalten. Und das sagt er dann auch. Er steht dann auf und sagt, ich habe eine Absprache mit der Senderchef, dass er immer Genghis Khan. Und dann sagt er selber, Genghis Khan, Genghis Khan, Genghis Khan, wie oft willst du das noch sagen? Und dann sag ich sag's kein einziges Mal, doch nur noch einmal.
Und dann sagt er Minimal Correction. Er wünscht sich Minimal Correction.
Ja, und das war der Hashtag. Und das ist natürlich durch die Decke gegangen. Und das war sensationell. Da haben wir so einen Spaß gehabt. Ich meine, Leslie Manduki ist ja auch wirklich ein netter Mensch. Und es tat mir da auch ein bisschen leid. Aber ich meine, wenn du in so eine Show gehst, ich würde mich jedenfalls vorher erkundigen, was ist denn das für eine Show? Und wer ist denn das, wo ich da hingehe? Und er hätte wissen können, dass diese Show eben auch eine durchgeknallte Show ist.
Das ist eine von vielen legendären Anekdoten, auch in dieses Duett mit Poggenburg und Melanie Müller.
Deutschland vor noch ein Tor, was jetzt Leute rausgekramt haben, um zu beweisen, dass ich mit Poggenburg und Melanie Müller gemeinsame Sache gemacht habe.
Ja, das ist ein fantastischer Moment. Aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Und nächstes Mal müssen wir auch langsam mal über Radio reden.
Ja.
Das wird ja jetzt auch Thema. Dann reden wir auch über die Tele5-Geschichte, die ja dann später kam, danach.
Ja.
Wo du praktisch eine Senderübernahme inszeniert hast. Und dann kommen wir immer mehr und mehr in Richtung Gegenwart.
Ja.
Da freue ich mich drauf.
Ich auch.
L is for the way. That's who you think it is. The Grimace mug, the Hello Kitty keychain, Barbie herself. For a limited time, your favorite McDonald's collectibles filled with memories and magic are now on collectible cups. Get one of six when you order a collector's meal at McDonald's with your choice of a Big Mac or 10-piece McNuggets. Come get your cup while you still can. At participating McDonald's for a limited time while supplies last.